Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Und mir, dem Julius. Hallo.
Und unser heutiger Gast ist der Gregor. Hallo.
Hallo.
Sag mal, Gregor, woher könnte man dich kennen, wenn man so in der Podcast-Welt unterwegs ist?
Ich rede viel über 90er-Jahre-Serien.
Okay.
Im Prinzip, ja. Also ich mache bei so ein paar Podcast-Projekten mit, unter anderem Der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast. Also ist eine Science-Fiction-Serie aus den 90er-Jahren. Über eine Raumstation, sehr episch aufgebaut, sehr seiner Zeit voraus. Ich mache mit einem Kumpel die Nerd und Krempel, also wo wir halt so klassische Nerd-Themen beackern. Filme, Serien, Spiele und solche Geschichten.
Hm.
Dann mache ich mit demselbigen Freund auch, Grüße an Chris, die Lone Gunman Show und Akte X Rewatch Podcast.
Ja.
Dann geht's noch weiter. Ich mache auch noch Hotel Hyperion mit dem Sascha vom Grauen Rat. Und zwar, das ist ein Angel Rewatch Podcast. Kennt ihr Buffy?
Oh ja.
Meine beste Freundin hat Buffy geliebt. Und deswegen bin ich damit in Berührung gekommen. Und da kann ich auch ganz kurz was einwerfen, weil mir das bei Buffy immer sofort einfällt. Und zwar, sie war unglaublich in den Angel-Darsteller verliebt, ja. Beziehungsweise auch in die Figur Angel. Später dann auch noch in den anderen Vampir, der Blonde, ich weiß nicht, wie der heißt.
Spike,
genau.
Ja.
Und aber Angel war ihr absoluter Favorit. Und der Schauspieler, der hat dann auch irgendwann in den 2000er Jahren in irgendwelchen Billo-Horrorfilmen mitgespielt.
Mhm.
Und da hat sie mich in einen reingeschleppt, der hieß, oh Gott, wie hieß der nochmal? Schrei, wenn du kannst? Nee, das war
ja,
gerade,
genau.
Hieß er so? Ja.
Ja, ja.
Oh,
ja.
Und das war so ein schlimmer Horrorfilm. Und das war wirklich der einzige Film in meinem Leben, wo ich im Kino war, wo ich dachte, ich will hier einfach nur raus. Der ist so, schlecht.
Da hat der Killer so eine Porzellan-Babymaske auf.
Ja, und der hat immer Nasenbluten gekriegt.
Ja, genau. Und ja, weil man Masken und Kinder und Unschuld, das ist die harte Kombi. Ne? Und am Ende umarmt er sie, also David Boreanaz, der halt den Angel gespielt hat, und hat dann selber, man, die Kamera zoomt dran und man sieht, wie bei ihm das Nasenbluten rausgeht. Ach ja.
Oh,
nein, aber bei all der Sache, die Serie ist, also es gibt einen sehr tollen Podcast zu Buffy, halt der Once More with Feeling Podcast, und wir haben halt inspiriert davon halt gesagt, hey, wir lieben diese Serie, und wir machen dann halt zum Ableger, zum Angel halt auch einen Podcast halt, Hotel Hyperion halt, der auch, Gott sei Dank haben wir noch keine echten Hotelbuchungen bekommen, weil leider ist auch unsere E-Mail-Adresse Rezeption at Hotel Hyperion, aber ich habe schon, naja, und ich mache da doch seit kurzem Dinge von Interesse, nenne ich das, das ist dann so ein Solo-Podcast, wo ich mir immer Gäste hole und wo man über alles so, was mich so interessiert, so an Themen quatsche. Also eigentlich schon einiges so an Podcasts, aber wie gesagt, 94er-Jahre-Serien.
Ja, wow, das ist echt ein Portfolio, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ein Portfolio.
Ja, genau.
Ja, Christian, da kannst du dich noch ranhalten, ne? Also da kommst du noch nicht ran.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt 4 Formate, da muss noch ein bisschen was kommen. Aber die
man
Zeit
sagt,
ist halt auch so knapp.
Ja, genau. Man sagt, ich habe zu viel von selbiger anscheinend.
Aber 90er-Jahre-Serien ist echt ein cooles Thema. Also das Erste, was mir einfällt, wenn ich daran denke, weil ich habe das absolut geliebt, war Mein Vater ist ein Außerirdischer.
Oh ja.
Stimmt. Mhm. Stimmt, ja.
Das war gut, ja.
Ja, ja, klar, ja. Natürlich. Natürlich.
Und wie hieß das? Wer ist hier der Boss? Das fand ich auch geil.
Tony Dancer.
Ja, genau.
Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Da müsste ich nochmal nachschauen, wie die aussah.
Ja, musst du jetzt nicht angucken. Was ist deine Lieblingsserie aus den 90ern, Gregor?
Fang das Thema nicht an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich wäre es dann, wenn ich mich wirklich für was entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Star Trek. Das ist halt so die große Liebe, auf die ich halt immer wieder auch so in meinem Projekt zurückkomme, oder auch mit denen von Kumpels. Da was uns alle irgendwie eint, tatsächlich, ist tatsächlich die Liebe zu diesem Franchise. Einer positiven Version der Zukunft.
Ja.
Na?
Kann ich gut verstehen. Ich habe Star Trek auch mal geguckt als Kind, also die, frag mich nicht, welche Serie, auf jeden Fall war Picard der Captain.
TNG, Enter, das nächste Jahrhundert, ja.
Aber das hat mich nie so, also es hat mich nicht bei sich behalten. Irgendwie habe ich das halt geguckt und fand es irgendwie ganz cool als Kind, aber ich habe das geguckt, da war ich, weiß ich, 10 oder so, und da war mir das, glaube ich, alles noch ein bisschen zu hoch.
Mhm.
Weiß nicht. Naja. Also wir haben heute kein richtiges Thema. Wir haben uns entschlossen, einfach so eine Art Roundup-Folge zu machen, wo wir im Grunde den Teil des Anfangs ein bisschen ausdehnen auf die komplette Folge. Deswegen werden es halt viele kleine Themen sein, über die wir uns aufregen, glaube ich.
Mhm.
Wer möchte denn anfangen?
Der Gast fängt mal an.
Okay, dann schlag mal das erste Thema vor. Was regt dich in letzter Zeit besonders auf?
die Amazon Prime Vorspulfunktion.
Oh ja, ja, ja.
Ich hab letztens auf Twitter dem Amazon Support gesagt, Alter, ich kaufe euch ein Netflix-Abo, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Weil ich die so furchtbar finde. Ich benutze die, vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, weil ich es auf Konsolen benutze, also überwiegend die PlayStation 4 benutze, aber ich finde diese Vorspulfunktion, ich weiß nie, wo ich bin. Ich muss ständig rein. Also anhalten und das laden lassen, um zu gucken, wo ich bin. Und das finde ich einfach tausendmal schlechter gemacht, als es halt bei Netflix beispielsweise ist.
Ja, kann ich absolut verstehen. Ich finde aber, wir gucken das auch meistens über die, nee, stimmt gar nicht. Amazon gucken wir über den Fernseher direkt.
Über Smart TV.
Genau. Und das ist aber, glaube ich, wenn du es über die PlayStation benutzt, ähnlich, dass du zum Beispiel nicht innerhalb des Filmes die Sprache ändern kannst, sondern komplett aus dem Film raus musst, in das Menü wieder rein musst und dann auch total kompliziert oben sind so ein paar Worte nebeneinander, wo du dann Untertitel wählen musst und dann musst du dort nochmal auswählen, welches du haben willst und dann musst du kompliziert wieder in den Film zurück. Also das ganze Interface ist total mies.
Es ist so, so kompliziert gemacht, dass ich schon froh gewesen bin, dass kein Anti-Raubkopier-Spot noch kommt, bevor ich wieder zurück kann. Weil ich finde es wirklich, also ich verstehe das auch nicht. Die haben irgendwie ja gefühlt alles Geld der Welt halt, ne? Und dann kriegen die das nicht hin, eine usability-freundliche Benutzerführung zu machen, weil ich finde es wirklich, weil man für den Vergleich ja hat, also ich habe auch mehrere Streamer dann halt, die ich parallel nutze und ich sehe es halt, dass es woanders besser funktioniert, deutlich besser.
Ja.
Und dann kann doch nicht eigentlich der große Platzhirsch, der ja quasi das nebenbei für den mit zum Versand quasi dazu gibt, dann sagen, nee, bei mir musst du halt, das musst du halt schätzen, wo du bist in der Folge.
Ja.
Also da muss man wirklich mal sagen, Netflix hat da wirklich, macht das wirklich sehr gut. Also was die Benutzerführung angeht. Ich muss da sagen, auch Sky ist ganz schlimm. Das ist auch für mich so ein Aufreger. Man abonniert das ja eh nur wegen den ganzen HBO-Serien. Schon allein diese App, also wie viele Abstürze es da gibt. Und dann ist es ja auch so, du kannst nur 4 Geräte registrieren und dann musst du irgendwie einen Monat warten. Da gab es auch mal so einen Ärger.
Monat warten, um ein Gerät
um wieder ein neues Gerät zu aktivieren. Das wusste ich erstmal nicht. Und dann war das irgendwie so, dass ich dann ein Gerät rausgenommen habe, wollte dann wieder anderes reinmachen und dann musste ich halt einen Monat warten, bis das wieder ging. Und also Netflix ist da wirklich für mich, das also von den ganzen Streaming-Angeboten, der beste Anbieter, was so Usability angeht.
Ja.
Also zu Sky muss ich auch noch sagen, ich gucke hier gerade die Sopranos, ne? Und ich gucke das meistens abends so gegen 22 Uhr, wo man meinen sollte, da ist so der größte Batzen an Streaming gleichzeitig, also an Leuten, die halt gleichzeitig streamen, wo man sagen könnte, okay, darunter leidet die Qualität halt, sollte da schon weg sein, so könnte man meinen. Aber echt, Sky schafft es nicht mal eine Folge ohne irgendwelche Störungen abzuspielen. Also es wird halt dauernd kriselig, das Bild. Dauernd wird die Bandbreite, also du weißt, was ich meine. Ja, ich kann mich so schlecht ausdrücken. Ich weiß, wie man das nennt.
Diese Artefakte.
Genau, man hat total oft diese Artefakte und dann dauert das so 30 Sekunden, bis das Bild wieder da ist. Aber dann dauert es vielleicht 2 Minuten und dann sieht es wieder super scheiße aus. Und ich habe halt auch gegoogelt, ob das irgendwie an mir liegt, an meinen WLAN oder was auch immer. Aber nein, das liegt an Sky. Das berichten total viele Leute, dass es an den Servern von Sky liegt. Ich denke, hallo, Mann, wir haben doch 2019.
Ja, wenn, dann will ich wenigstens eine Buffering-Animation sehen, wenn ich schon warten muss.
Ja, genau, nee, da gibt es ja auch nichts. Also da wird ja nie irgendwie Feedback gegeben, okay, es wird jetzt gebuffert. Also
aber ist das nicht bei Amazon Prime ähnlich so, dass es da auch sehr viele Qualitätseinbrüche gibt?
Da einmal das und das geht sogar so weit, dass es mal anhält und sagt, deine Bandbreite ist nicht groß genug zum Weiterstreamen, was mir parallel bei Netflix noch nie passiert ist.
Ja, da kommt es sehr selten vor,
Und da habe ich, also mir ist es da wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass mir das da passiert ist und ich habe ja kein anderes Internet dafür. und das,
was mich noch so aufregt, so zum Thema Streamingdienste, also ab und zu ist man ja mal auf Reisen und so und ich will nicht immer alles auf meinem Handy gucken. Also auf dem Handy kannst du ja dann Folgen runterladen. So, ne? Und ich hätte das aber auch gerne für einen Laptop. Ne? Also um einfach auf einen größeren Bildschirm dann zu schauen. Und das geht ja nicht. Und naja, man kennt ja das, ne, wenn man unterwegs ist, WLAN ist ja, also das, was man in der Bahn da angeboten bekommt, das kannst du ja vergessen. Und LTE und so weiter kannst du ja eh vergessen, wenn du irgendwie mit der Bahn unterwegs bist, auf dem Land und so weiter. Also ich war ja letztens durch Brandenburg gefahren, ja, okay, das ist ja
mit zur Verabschiedung bei den Liebsten für, ich bin jetzt die nächsten 90 Minuten, bin ich jetzt.
Ja, und da war ich ja noch in Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja noch schlimmer gewesen. Und und da hätte ich mir so gerne gewünscht, dass man einfach dann Folgen auf dem Laptop irgendwie temporär speichern kann. ich würde mir wenigstens wünschen, dass man jetzt auch dem vorbeugen kann, dass es dann irgendwie raubkopiert wird oder so, dass man das irgendwie für eine gewisse Zeit oder so nur haben kann oder so. Mhm. Keine Ahnung, wenigstens, dass man das irgendwie mal unterwegs schauen kann.
Aber ich glaube, das ist genau die Angst, warum sie das nicht wollen, weil sie das da schlechter kontrollieren könnten.
Das stimmt.
Es leichter hackbar wäre als auf dem Tablet oder im Handy, was ja eh so ein bisschen geschlosseneres System ist. Ne?
Ja.
Aber nicht, du hast total recht, absolut.
Ich habe auch mal geschaut, wie man das dann irgendwie umgehen könnte. Naja, aber da gibt es nur auch so illegale Wege. Also es gibt ja so Aufzeichnungstools und da müsstest du die ganze Folge aufzeichnen und dann könntest du die erst offline schauen. Ja, okay.
Ich gucke immer beim Sitzen. Ich gucke immer beim Sitznachbarn in der Bahn mit. Kann ich sie bitte anstarren? Ich hoffe, das stört sie nicht.
Ja, auch nicht schlecht. Naja, darum habe ich dann schon immer so eine Festplatte mit, wo ich alle meine Filme eigentlich drauf habe und für unterwegs, dass ich die dann abarbeiten kann.
Ja.
Naja, aber ich hätte es mir gern halt für Netflix gewünscht, weil ich hatte dann noch Stranger Things zum Schauen und das muss ich dann auf dem kleinen Handy schauen. War dann nicht allzu geil. Ja.
Also ich muss ja sagen, unterwegs gucke ich ja gar kein Fernsehen, also gar kein visuelles Medium gucke ich mir an, abgesehen von Büchern jetzt mal. Aber ich finde, das tut mir in der Seele weh, wenn du sagst, du guckst halt irgendwie eine Serie auf dem Handy.
Ja, und dann sowas. Ich meine, wir haben zu Hause alle unsere 98 Zoll Fernseher stehen und dann, sobald wir unterwegs sind, sagen, stör mich nicht, brauche noch ein bisschen Licht.
Ja, na, das Problem ist ja auch noch, wenn du es aufs Handy lädst, irgendeine Netflix-Folge oder auch bei Amazon, die werden ja noch weiter komprimiert. Also du hast ja nicht die Full-HD-Version dann auf dem Handy, sondern du hast dann wirklich eine abgespeckte Version. Also da siehst du auch noch so ein bisschen die Artefakte und das auf einem kleinen Display. Mhm. Also
furchtbar.
Ich habe dann halt quasi so die SD-Version dann auf dem Handy und das hat mich sehr genervt, besonders bei Stranger Things, weil die Serie sieht halt nun mal sehr gut aus.
Ja.
Ich war dann wieder so froh, als ich das, als ich wieder auf dem Fernsehen schauen konnte.
Ich bin letztens nach Köln gefahren mit der Bahn und da hat neben mir so ein Mädel gesessen, die hatte auf ihrem MacBook dann so Blade Runner, so im Final Cut gesehen.
Nein.
In so einem Final Cut. Und ich bin so fasziniert, also ich liebe halt diesen Film so und hab dann gedacht, jetzt guck da nicht auffällig hin, starr sie lieber an. Nein, ich wollte ihr dann als Zeichen der Verbundenheit aus meinem Online-Ticket einen Origami-Engel basteln, aber dachte mir, das wirkt vielleicht übergriffig. Aber ich fand es auch, das sind so Filme, die man eigentlich doch auf wirklich größere Landfläche sehen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Haben wir ja letztens auch erst getan wieder.
Und dann zwingen sie uns auf klein, diese Teufel.
Auch 2001 würde ich mir nicht auf dem Handy anschauen.
Das ist aber auch auf dem Laptop eigentlich auch schon ein Vergehen.
Das ist auch schon so eine Vergewaltigung des Films. Ja,
ja, ja.
Da würde sich
ja.
Stanley Kubrick im Grab umdrehen. Ja.
So, haben wir das Thema abgehakt?
Mhm.
Ja, ich denke schon.
Okay, cool. Dann mache ich mal weiter. Ich habe nämlich auch so ein paar Aufreger aufgeschrieben. Und zwar, ich habe mich ja in der ersten Folge, also nicht in der Nullnummer, sondern in der ersten Folge auch schon mal aufgeregt über Leute auf Instagram, die ungefragt Kommentare abgeben, ne?
Mhm.
So, und da ist mir auch noch ein anderer Aspekt eingefallen an Verhaltensweisen von Leuten auf Instagram, der mir total auf den Sack ging. Jetzt nicht mehr, weil ich da nicht mehr so aktiv bin, aber Julius, du weißt es auch noch, als ich damals in meiner Abnehmphase war, das Thema Leute geben dir, anders gesagt, es gibt super viele Besserwisser auf Instagram, ne? Du kannst einfach nichts richtig machen, egal was du machst, ne? Und gerade beim Thema Abnehmen, Ernährung und so, das ist so ein emotional besetztes Thema, ne? Da gab es einfach so viele Leute, die ungefragt irgendwelche Kommentare abgelassen haben und mir klar machen wollten, dass ich das alles total falsch mache, so wie ich das mache. Und ich muss dazu sagen, ich habe das nicht einfach irgendwie so gemacht, dass ich dachte, keine Ahnung, esse halt mal 1000 Kalorien und der Rest ist mir egal, sondern du weißt ja, dass ich das alles wesentlich systematischer und wissenschaftlicher angepackt habe, unter anderem durch das Buch Fettlogik überwinden, kann ich nur noch mal empfehlen. Und da gab's halt so ein paar Sachen, die halt immer wieder kamen, ne? Wirklich, ich konnte quasi drauf warten, wenn ich wusste, ich bringe irgendwelche Wörter in die Bildbeschreibung mit ein, dann wusste ich, okay, jetzt kommt garantiert der und der Kommentar. Und ich habe einfach mal die drei größten Aufreger aus dieser Zeit aufgeschrieben. So.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Der größte Aufreger, ich mach's von hinten.
Ich dachte, das wäre es schon. Nee. Nein.
Auf Platz 3 ist, setz dich nicht so unter Druck. versuch doch lieber mal intuitiv zu essen.
Ja, das genau, das ist das Problem.
Das hat mich in die Situation ja. gebracht.
Ganz genau.
Ich hab mir gesagt, bis 20 Uhr, aber das schaffe ich und dann muss ich zuschlagen.
Ja. Ja, ich sehe die Leute, die intuitiv essen, so ja, manchmal. Ja.
Und ich bin das Paradebeispiel davon. Ich schaff's bis 20 Uhr und dann da ist ja noch Käse.
Ja, also das Ding ist halt, na, wenn ich intuitiv essen könnte, dann hätte ich nie ein Problem mit meinem Gewicht gehabt.
Ja.
So. Also ich habe das halt nie wirklich gelernt. So. Ich wurde halt in der Kindheit schon irgendwie mit Süßigkeiten ruhig gestellt, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber halt so vom Fernseher abgesetzt und da wussten meine Eltern, okay, damit geht's mir gut. Es ging mir auch gut damit. Ich fand es halt natürlich toll, als Kind möglichst viele Süßigkeiten zu essen. Aber dadurch habe ich halt automatisch diese Verbindung bekommen in meinem Kopf, okay, Essen ist irgendwie was Spaß macht und was dazu führt, dass ich mich gut fühle, und das ist halt bis heute immer noch da. Und das, deswegen konnte ich halt nie wirklich, Also mich zügeln hört sich auch wieder zu krass an, aber ich sag mal so, ich habe kein normales Sättigungsgefühl. So. Also, ich glaube, jeder, der seit der Kindheit irgendwie Probleme hat, dass er einfach zu viel auf den Rippen hat, der weiß, wovon ich rede, dass irgendwie, oder also dass man eben kein Sättigungsgefühl hat oder trotz des Sättigungsgefühls noch weiter isst, weil es einfach so geil schmeckt. Also das ist so eher mein Problem, aber ich bin total die Genießerin und ja, wenn es mir gut schmeckt, dann esse ich halt auch gern viel. Und wie gesagt, wenn ich das internalisiert hätte, dass ich einfach aufhöre, wenn ich satt bin, dann müsste ich ja nicht irgendwie lernen, irgendwie damit umzugehen. Und deswegen fand ich diesen Kommentar halt irgendwie immer so unglaublich von oben herab und brauchst dich doch gar nicht so anstrengen und hör doch nur mal auf deinen Bauch und auf dein Herz und bla bla bla. Ich dachte so, komm, Leute.
Das sind Leute, die einem dann sagen, ey, keine Sorge, das regelt sich schon.
Ja, genau. Nee, also ich muss sagen, ich habe mich auch wirklich sehr unter Druck gesetzt eine Zeit lang, aber es hat ja in dem Sinne auch geholfen. Also ich habe ja auch abgenommen und sollte jetzt mal.
Ja, wenn man was erreichen möchte, dann muss man nun mal auch Disziplin zeigen an gewissen Dingen.
Wenn uns das einer gezeigt hat, dann Rocky. Der Mann hat gezeigt, dass man alles erreichen kann, wenn man nur will. Ich wollte es nur noch mal erwähnen.
Ja, auch noch mal Verweis auf unsere Folge mit Rocky.
Genau. So, Platz 2. Auch ein Spruch, den ich wirklich sehr oft gehört habe, habe ich auch bei dir, ich habe wirklich viel mit dir darüber geredet, du weißt, dass ich mich oft darüber aufgeregt habe, ist, pass auf, wenn du so weitermachst, dann rutschst du noch in die Magersucht.
Ja, genau, das geht auch so ein.
Da fang ich gar nicht an, für den Fall das.
Ja,
es gibt ja auch nur die zwei Extreme, entweder Übergewicht oder Magersucht.
Ja, und ich dachte mir, ich wollte die Leute halt auch nicht immer so belehren, aber ich dachte so, Mann, Leute, lest doch mal ein bisschen was dazu nach. Das ist halt eine sehr komplexe, multifaktoriell bedingte psychische Störung. Also natürlich sind Diäten oft der Einstieg irgendwie so, aber das ist halt nicht das Einzige. Da müssen halt gewisse Dinge in der Persönlichkeit schon irgendwie vorhanden sein, die das Ganze halt sozusagen anstoßen. Und dann ist meistens die erste Diät oder so die ersten Erfolgserfahrungen, wenn man merkt, okay, das funktioniert ja wirklich und ich werde ja wirklich dünner und so. Das kann dann natürlich dazu führen, aber das ist nicht der einzige Faktor. Und ich bin wirklich jemand, Ich glaube nicht, dass ich das Potenzial in mir trage, magersüchtig zu werden, okay? Dazu esse ich einfach viel zu gern. Dazu ist auch wieder zu sagen, magersüchtige essen auch gern. Das ist ja nicht so, als ob die Essen irgendwie verabscheuen würden oder so. Aber es ist
da liegt das Problem ganz woanders.
Richtig, also, das ist ein super komplexes Thema und das können wir hier auch nicht abhandeln. Aber diesen Spruch, pass mal auf, dass du nicht magersüchtig wirst, der ist, glaube ich, bei vielen einfach nicht angebracht.
Ja, das ist ja auch so, also ich bin ja auch sehr schlank, ne? Und bei mir haben ja die Leute auch mal gedacht, ich bin magersüchtig. Es kann ja dann nur Magersucht sein, wenn ich schlank bin. Es geht ja nicht anders. Dann ist es ja einfach nur krank. So, wo ich da auch mal so dem versichern musste, naja, okay, ich esse halt einfach nicht so viel. Aber mir geht's halt an sich gut. Und dann haben sie auch mal so gefragt, naja, Jus, kotzt du denn die Sachen aus, nachdem du was gegessen hast? Dann musst du den immer versichern, nee, das tue ich nicht.
Mensch, hattest du denn gestern schon dein halbes Tic-Tac?
Ja, aber es ist so, das ist auch so respektlos. Also, dass man auch gleich einen Menschen unterstellt, du kannst ja dann nur magersüchtig sein, wenn du schlank bist. Anders geht es ja überhaupt nicht. Und wenn du halt dick bist, dann hast du auch da auch nur Probleme so, ne? Und auch nur Fressattacken oder sonst irgendwas. Also entweder das oder das, ne? Weil ich mir auch mal denke, Mann, Leute.
Ja, das stimmt.
So, aber jetzt der allergrößte Aufreger. Der größte Aufreger wo ich auch wirklich viel immer dazu geschrieben habe, weil es da wirklich gute wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass es nicht so ist, nämlich Süßstoff ist total schädlich. Und ich dachte, nein, Leute, nein. Also was da an Argumenten auch kam, ne? Also da gibt's ja wirklich Abhandlungen im Internet, die das alles widerlegen, ne? Also natürlich, Süßstoff ist natürlich krebserregend, ist totaler Quatsch. Süßstoff macht dick, das finde ich ja sowieso so total kontraintuitiv.
Das mit krebserregend sagen bestimmt Leute, die selber rauchen oder so.
Ja,
wahrscheinlich.
Aber Süßstoff macht dick und ich weiß nicht, wer das irgendwann mal in die Welt gesetzt hat. Das ist so bescheuert, weil Süßstoff hat ja keine Kalorien. Und wenn ich doch Zucker durch Süßstoff ersetze, wie soll mich das dick machen? Dann ist immer das Argument, naja, der Insulinspiegel und so, springt ja trotzdem darauf an, wo ich denke, nein, tut er nicht. Das hat mit Zucker zu tun, nicht mit Zuckerersatzstoffen. Also das habe ich auch so oft wirklich, ne, ich habe das mit Quellenangaben und so alles.
Ach, bei solchen Leuten mit Quellenangaben brauchst du gar nicht zu kommen.
Ja, nee, ja, das sind halt einfach
das stimmt allerdings. Ja, die haben was auf YouTube gesehen.
Ja,
dann halt, das wäre auch noch mal ein Thema.
Ja, die YouTube-Schule hat das dem beigebracht.
Ja, das ist, ich war auch, das sind so Leute, das, weißt du, das sind so Leute, wenn du auf dem Facebook-Profil bist und die stehen, die waren auf der Schule des Lebens.
Ja, ja, oh, ja, ja.
Alles klar.
Da weißt du sofort
alles
Bescheid.
Klar.
Genau.
Mit dir brauche ich gar nicht mehr zu
die
reden.
Teilen alle, die teilen auch wirklich dieser, alles.
Egal, was das für eine Schule ist, die ist sowas von Bildungsbankrott. Das, also und Leute, die das sich reinschreiben auf Schule des Lebens, das ist für mich immer so der erste Indikator, wo ich weiß, brauche ich mich gar nicht weiter damit beschäftigen.
Ja, habe noch nie
erlebt, dass da was Gutes draus wurde.
Das sind auch mal die Leute, die denken, die sind richtig mutig, die sprechen die Wahrheit aus. So, ne?
Ja, die waren alle noch nicht auf der Alpha-Offensive von Kollegah, weißt du?
Oh, da könnte ich mich auch aufregen über Kollegah. Aber da können wir auch einen Podcast mal filmen damit.
Ja. Nee, aber die Leute, die Süßstoff für krebserregend halten, die sagen ja auch, das ist alles nur Chemie. Wo ich denke, ja, Mann, alles ist Chemie.
Ja,
das ist,
eigentlich
also
schon.
Also Zucker ist auch eine chemische Verbindung und was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Weizenmehl, was auch. Es ist alles eine chemische Verbindung. Also, oh, nee. die Abnehmen-Community auf Instagram ist teilweise wirklich richtig cool, aber teilweise auch wirklich einfach nur zum Aufregen.
Vielleicht ist es dafür auch die falsche Plattform, oder? Also.
Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, es hat mir schon echt viel gebracht, weil dieser soziale Druck, den du hast, einfach dadurch, dass du weißt, okay, mir gucken quasi Leute dabei zu und du musst dir irgendwie Rechenschaft ablegen, das bringt schon was. Also mir hat das sehr, sehr viel gebracht, aber man zieht natürlich auch eben Leute an, die man nicht da haben will. Also die natürlich auch selber nie was posten, die meistens ein Profil haben ohne Profilbild, so also völlig anonym.
Mit
und
einer
dann
Zahl drin, ne?
Mit einer Zahl, ganz wichtig, im Nicknamen und so. Und die dann halt aus dem Nichts irgendwelche Kommentare schreiben, ja. So, das waren meine größten Instagram-Abnehm-Community-Aufreger.
Irgendwie stimmt etwas in diesem zotigen Zusammenhang nicht, man sollte darüber nachdenken.
Genau.
Julius, worüber hast du denn so nachgedacht?
Ach ja, was habe ich denn so? Ja, es wurde ja jetzt in den letzten, ich glaube in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, da wurde ja endlich das neue Tool-Album angekündigt. Ich weiß nicht, ob ihr die Band Tool kennt.
Ja.
Ja. Ist ja eine sehr bekannte Band, die gibt es ja schon seit Anfang der 90er. Und ja, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil die haben ja seit 13 Jahren nichts Neues rausgebracht. Und der erste Dämpfer war dann aber leider, also weil ich mir dann dachte, ja, okay, da würde ich mir gerne die Vinyl holen davon. Aber nach den ersten Meldungen gibt es wohl nur eine CD davon. Und ich denke mir so, oh, wer holt sich denn heutzutage noch CDs? Und naja, diese CD ist irgendwie so aufbereitet. Also wenn man so Tool kennt, die haben ja dann so komische, also schon sehr spezielle Verpackungen. Also das letzte Album hier, 10,000 Days, das hatte irgendwie so eine Lupe und sowas.
Stimmt,
irgendwie so mit Augen. Ja.
Stimmt, das steht hier noch irgendwo, das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ist aus der Lupe geworden.
Und davor, das Lateralus hatte irgendwie so ganz viel so mit Anatomie, da konntest du irgendwie so das alles aufklappen.
Ja, cool.
Und da hast du dann so einen Menschen mit seiner Anatomie und sowas. Das hat damals mir mein Chef gezeigt, der war großer Tool-Fan. Und da war ich total begeistert davon. Schon allein vom Packungsdesign dachte ich, ja geil. Ne? Und das Album natürlich ist ja auch der Hammer. Und naja, und da dachte ich mir, ja cool, ne? Die bringen bestimmt wieder was Geiles raus. So. Aber das Album soll 80 € kosten, also CD wohlgemerkt, ne? Keine Vinyl. Und da soll so ein 4-Zoll Display drinne haben.
Was?
Und da hast du exklusives Videomaterial dann da drauf.
Echt?
Das kannst du nur über diese Verpackung dir anschauen.
Das ist ja wie die CD früher mit denen, da sind unsere besten Videoclips drauf.
Genau, richtig. Nur, ne? Dass du das in der Verpackung dir anschauen kannst. Aber ich denke mir halt so, Mann, ja, nee, aber ich möchte lieber eine Vinyl haben. Ich will keine CD mehr kaufen. Und
ich denke mir auch, wenn die da extra so ein komisches Display für anfertigen, wie viel unnötiger Plastik.
Ja, das ja auch, das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja irgendwie lieb gemeint, so irgendwie auch, hat ja schon irgendwie was. Das ist wieder so typisch Tool halt, ne? Ja. Das ist man ja von denen gewohnt, aber ich denke mir, komm, wer braucht das? Das verstaubt im Schrank und dann
das
hast du
das. Das ist genau das, schwöre ich euch, das nutzt ihr nie. Da geht ihr vielleicht einmal rein, um zu gucken, ob da was da abgespielt wird und danach nie wieder. Das ist ja auch nichts, was du jetzt hier Freunden so, ich muss euch noch was zeigen. Genau. Kommt mal her.
Ja. Ja. Ja, das ist wie diese ganzen Artbooks von irgendwelchen Special Collectors Editions. Ja, so. Ja. Da guckst du halt einmal durch, einmal blätterst du es durch und sagst dir, ja, schön, okay, cool. Und dann stellst du es irgendwie in den Schrank und dann verstaubt das. Und genauso wird das sein mit dieser CD. Aber bei dieser CD ist es halt so, da ist viel Plastikmüll und das ist halt auch wieder, da ist bestimmt auch eine Batterie drin, die ist bestimmt irgendwann leer. Und was hast du dann davon? Da hast du so
dann stehst du damit in seinem Uhrenladen und sagst, können Sie mir bitte eine Batterie einbauen?
Ich habe hier noch dieses Tool-Album. Ach so, Sie haben das auch. Na toll.
Die sind der Dritte diese Woche. Die laufen alle zur selben Zeit ab.
Ja, also ich freue mich ja sehr auf das Album, aber ich denke mir so, komm, diese CD, die könnt ihr euch irgendwie auch, die könnt ihr behalten. Da warte ich lieber auf die Doppelvinyl oder so. Oder auf die Dreifachvinyl. Die haben bestimmt drei Vinylplatten.
Aber es ist wirklich merkwürdig, dass sie diesen Weg gehen eigentlich. Gerade die da sehr immer so vorreitermäßig waren. Ne?
Naja, man muss ja aber auch bedenken, die haben seit 13 Jahren kein Album rausgebracht. Vielleicht wissen die gar nicht, dass es in der Zeit eine Renaissance der Vinyl gab.
Ja.
Damals, 2006, da gab es halt keine Vinyl. Also die konntest du nicht großartig kaufen.
Ach, du meinst, die sind irgendwo rausgekommen, haben gesagt, war was?
Und genau.
Wir haben eine geile Idee, ne? Ja. Fahrt mal alle euer Windows 7 hoch. Wir haben hier eine CD.
Ja, hier der Maynard, der Sänger, der hat ja zwischendurch, war ja Winzer und sowas, ne? Und hat irgendwie, der baut ja selber Wein an und so. Ich glaube, der hat das alles gar nicht mitbekommen, was so lief in der Musik. Obwohl der ja so ein paar Nebenprojekte hat, so. Aber ja, irgendwie ist das so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten wollen doch eh keine CD mehr kaufen. Und ich habe auch schon gesehen, so in den Kommentaren, die sind alle nicht sehr begeistert davon, dass es nur auf CD kommt und dass es dann auch noch so teuer ist. Also 80 Euro für eine CD. Hallo?
Also ich muss ja mal was beichten. Ne?
Ja.
Also ich bin 38 und ich habe noch nie eine Platte gehabt. Also eine Schallplatte. Also ich bin wirklich komplett, also meine erste CD, legendär, DJ Bobo, There's a Party. aber ich habe wirklich, also das ist komplett, ich war wohl genau in diesem Slot, wo das schon so wirklich out war und dann, als es wieder in wurde, war ich auch schon so aus dem physikalischen Datenträger-Ding irgendwie raus. Mhm. Aber ich bereue es tatsächlich, also ich würde mir wahrscheinlich, so blöd es sich anhört, dann vielleicht auch eher das kaufen aus diesen Aspekten, die du eben erwähnt hast, aber hören würde ich dann wahrscheinlich, machen wir uns nichts vor, ist dann doch auf Spotify man ist ja mit seinen mobilen Devices unterwegs und so, aber ich habe noch nie einen Plattenspieler gehabt oder eine Schallplatte, aber ich höre von allen, die mich dann gucken, mich immer alle mitleidig an und sagen, du glaubst es vielleicht nicht, aber du hast was verpasst.
Ja, es ist ja schon was Besonderes, dann auch Musik über Vinyl zu hören, über einen Plattenspieler. Ich tue das ja auch nur ab und zu mal, aber das ist ja für mich dann auch so ein Ritual so ein bisschen. Ne? So, man legt die Platte auf, man konzentriert sich ganz auf die Musik und so weiter. Ich höre ja sonst meistens auch über Streaming halt, ne? Wenn ich dann einfach unterwegs bin. Wie soll man da auch eine Platte mitnehmen? Oder CD ist ja schon längst nicht mehr, dass man so ein Discman mitnimmt. Oder
ja, aber wenn, dann Discman doch mit Antischock.
Antischock. Ja.
Aber man
dann funktioniert hat irgendwie.
Ja, das hat nie. Das ist so wie der Power-Button, den man drin hatte früher bei seinen alten PCs. Den hatte jeder immer drin. Wer hatte denn den Power-Button nicht drin?
Ja, Christian, kennst du Power-Button, diesen Turbo-Button? Da konntest du dann so die Megahertzzahl irgendwie erhöhen. So
was?
Zeitweise, ja.
Ich glaube,
dann musstest
immer, dass
du das
Fake
gedrückt
war.
Halten oder
du hast gedrückt und dann hat er so ein bisschen sich übertaktet, der Rechner, und ja, hast du mehr Power gehabt. Aber
es war nicht wirklich merkbar und es war vor allen Dingen, jeder hatte den immer drin. Also es hatte keiner hatte den nicht draußen und so weiter.
Wow. Geiles Feature, würde ich sagen. Also ich muss ja sagen, nochmal um auf das Thema Musik, Datenträger und so zu kommen. Ich war ja echt enttäuscht, dass Sigur Rós wollte oder hat jetzt das zweite Album nochmal neu rausgebracht, ne?
Ja. Und das kostet 180 Euro.
Ja, in einer mega geilen Vinylversion. Ich dachte so, oh geil, das holst du dir und so. Und ja, dann kostet es 180 Pfund oder so. Oder
ja, Pfund dann Euro. Sogar noch. Nee, Pfund, ich glaube, Pfund, ne? Ja, die verkaufen sie ja mal aus Großbritannien.
Ja, ich dachte so, nee, komm, also so groß schlägt mein Fanherz dann, glaube ich, doch nicht.
Ich hätte es mir ja auch gern geholt, aber ja, nee, das sehe ich dann auch nicht ein.
Nee.
Also irgendwann hat es auch so eine Grenze. Ich finde das so, also bei manchen Bands oder auch, es gibt ja auch so bei manchen Filmen so, wo dann so richtige Sammler-Editionen rauskommen. Und ich denke mir manchmal, ey, das ist auch so Fan-Ausschlachterei, so, wo die wirklich wissen, ne, die Hardcore-Fans kaufen sich schon, egal wie teuer und so, ne. Mhm. Aber irgendwann denke ich mir, komm, nee, das ist da auch Schluss. Also, das ist dann eben meistens so, dass es bei mir dann nur rumsteht. Und ja.
Ich bin ja sowieso jemand, ich kann diese ganze Sammlerei schwer nachvollziehen. Für mich ist, ich denke halt immer so, okay, bald steht irgendwann wieder ein Umzug an und da musst du das alles irgendwie das verpacken und wieder woanders hinstellen, da habe ich schon keinen Bock drauf. Deswegen bin ich halt jemand, wo ich denke, also ich denke mir, ich würde wirklich viel Geld für Musik ausgeben, aber dann eher für Konzerte. Ja. Weißt du, wenn ich denke so, ne, Radiohead, ne, natürlich wieder mein Paradebeispiel hier, wenn ich wüsste, die kommen irgendwo hin und das kostet, was weiß ich, $300, wäre mir egal, würde ich zahlen, ne? Aber ich würde niemals $300 für eine mega krasse Radiohead-Vinyl-Sonderedition ausgeben, weil ich denke, das steht's halt wieder rum, so. Also es ist halt wieder nur materiell. Ich kann das halt schwer nachvollziehen, so viel Geld für materielle Dinge auszugeben, die halt größtenteils nur dastehen. So.
Ja, das stimmt. Ja, weil man sie halt nicht mehr rausholt und wirklich benutzt. Das ist ja, ich gucke gerade auf eine große Wand mit DVDs. Ne? Also vor mir, so 3 Meter entfernt, habe ich hier Blu-rays und DVDs stehen, Serien, Filme, also einiges, etliche 100 Stück. Und wenn ich weiß genau, wie oft ich schon dann gesagt habe, ey, den Film, oh nee, dann gucke ich mal, ob der bei Netflix drin ist oder bei Amazon und habe ihn da geguckt, weil ich keinen Bock habe, aufzustehen, diese verdammte Disc aus der Hülle zu nehmen und einzulegen. Ne? Ja, also ja. Es ist eigentlich ja ein bisschen absurd halt. Ne? Also, obwohl ich schon mal was geliehen, als ich DVD im Schrank habe, weil ich keinen Bock hatte.
Oh Mann, echt jetzt? Okay.
Ja, für 99 Cent oder so. Da war ich auch ein bisschen kränklich. Da war ich ein bisschen kränklich, aber trotzdem, es ist dann so, dann guckt man es doch lieber ne, irgendwie aufbereitet. Und bei Serien-DVDs ist es ja noch so, da musst du die ja auch wechseln. Dann hast du 4 auf einer Disc. Dann kannst du ja nicht binge-watchen. Ja. Du musst ja, ne?
Okay, bei Serien kann ich das verstehen, aber bei Filmen mache ich mir wirklich noch die Arbeit und stehe auf, hole mir die Packung raus, weil ich dann auch weiß, okay, bei Blu-ray, wenn ich mir die anschaue, bleibt jetzt auch die Qualität gleich. Ich muss dann nicht irgendwie Angst haben, dass dann irgendwie Verbindungsabbrüche oder sowas sind.
Ja, natürlich. Ja, und es stirbt das Bonusmaterial halt, ne, was so ein bisschen aus, dadurch, dass es so auf, man hast ja nur den Film und das ist auch so ein bisschen schade, weil gerade auf vielen Blu-rays und DVD, da waren schöne Sachen noch dabei und Deleted Scenes, alternative Enden, Interviews und so, und da sind schon Sachen dabei, die schade sind, dass sie verloren gehen, so ein bisschen. Ne?
Früher war ich noch wirklich so drauf, ich habe mir wirklich noch die ganzen Extras angeschaut. Aber jetzt habe ich schon so viele DVDs und Blu-rays, ich habe das irgendwann nicht mehr geschafft, mir das irgendwie anzuschauen.
Es ist auch liebloser geworden, finde ich. Also deutlich. Also die sind sich schon bewusst, dass es so der physikalische Datenträger sehr am Sterben ist halt. Ne?
Ja. Aber ich finde es schade, weil ich bin noch ein Verfechter von so physischen Sachen und stell mir das noch gerne in den Schrank, besonders so von Filmen, die ich wirklich sehr mag und wo ich dann die ganze Reihe auch haben möchte oder so. Und wo ich dann auch weiß, wenn es irgendwann nicht mehr zu streamen gibt, ich hab's halt noch im Schrank und kann es mir jederzeit anschauen. Weil es ist ja auch oft so, bei Netflix, die haben das ja nicht immer oder auch Amazon Prime oder so, haben das ja nur zeitweise lizenzieren die das und dann ist es wieder weg, abgesehen von den exklusiven Sachen, die sie halt haben. Aber und das macht mir halt Angst so, weil ich mir dann denke, naja, wenn ich da mal Bock habe auf den Film, dann ist es meistens so, also der Erfahrung nach ist es so, dann gibt's den gerade nicht. Und das ärgert mich dann.
Da könnte man auch mal drüber ranten.
Ja.
Ich finde nie, was ich suche, sondern gucke immer, was ich kriege.
Ja, aber also, ne? So wie ich, viele jüngere Leute sind ja wirklich so schon so eingestellt, naja, ich gucke einfach das, was mir so vorgesetzt wird bei Netflix.
Ja.
Und ich bin da ganz anders. Ich suche mal genau nach Filmen und guck dann auch bei hier, wer streamt es oder sowas.
Genau.
Wo das gerade halt zu streamen. Ja, genau. Und meistens ist es so, genau die Filme, die ich gucken möchte, gibt's nirgendwo. Und dann muss ich die irgendwie entweder kaufen, gebraucht bei Rebuy oder bei Medimobs oder sowas. Oder man kann die auch noch leihen bei Videobuster oder so. Da gibt es ja auch noch so die Möglichkeit, das dann noch schicken zu lassen. Also Naja, Videotheken in der Stadt gibt's ja eh nicht mehr. Also,
nein.
Kannst du ja vergessen. Obwohl ich damals ein riesen Videothek-Fan war. Also,
ich auch.
Ich war jemand, der war fast jeden Tag dort, so vor 15 Jahren oder so. Ja, und jetzt war ich schon seit, ich glaube, das letzte Mal war ich, weiß gar nicht mehr, seit vor 5 Jahren oder so. Und da sind auch so die letzten Videotheken so ausgestorben. Es gab auch hier in Leipzig eine, die war, ich jetzt irgendwie so, aber das will ich loswerden. Es gab da halt so eine coole Videothek hier in Leipzig. Da konntest du dir halt ganz viele Arthouse-Filme ausleihen. Und das Coole fand ich auch, als ich das erste Mal dort war, da haben meine Augen geleuchtet. Die haben das so sortiert nach Regisseuren. Also hast du zum Beispiel Jean-Luc Godard hast du gehabt, so seine ganze Filmografie oder so von Kubrick oder Jim Jarmusch oder so, von vorne bis hinten, alles haben sie da gehabt. So. Sogar von Lars von Trier hatten sie die unbekanntesten Filme da. So. Da dachte ich mir, ja, das ist ja genial. So, ne? Und dann hatten die sogar so Themen, Aktionstage, wo du dann so von Godard so für günstig Filme ausleihen konntest oder von anderen Regisseuren und so. Und das war super cool und jetzt gibt es sie natürlich auch nicht mehr.
Ja, das ist schade. Ja. Das sind gerade diese Perlen, die auch nirgendwo mal je auf dem Streamer richtig landen werden.
Ja,
das, also jetzt im Mainstream. Und die gehen halt irgendwann so ein bisschen verloren halt dadurch, ne? Also ich kenne das auch. Als ich 18 wurde, bin ich an dem Tag rumgelaufen und habe mir 16 Videothekenausweise gemacht. Ja. Also wirklich ernsthaft, da bin ich mit, ne, Kumpel rum mit einem damals meiner besten Freunde, der hat erst bei der dritten Videothek kapiert, dass er mir mal gratulieren sollte. Du hast ja heute Geburtstag, das weißt du jetzt. Also, ja, und das geht natürlich auch so ein bisschen verloren dadurch, ne?
Ja, leider. Aber das scheint, glaube ich, so vielen jüngeren Menschen gar nicht so zu stören.
Nee. Es ist, wie du gesagt hast, wir sind noch wahrscheinlich so, also wir haben, ich habe Bock auf den Film und gucken, wo wir es finden und finden ihn nirgendwo oder eher nicht bei Prime, sondern müssen ihn dann halt kaufen und die gucken, was gibt's heute Abend bei Netflix.
Ja.
Und nehmen dann halt das, was man, wir werden ja auch immer mehr so, wir konsumieren das, was da ist, aber so richtig, es ist wirklich verflucht, weil ich so oft das schon hatte, dass ich sage, auf den Film habe ich jetzt Bock. Wo ist der? Nirgendwo.
Ja.
Aber mal ehrlich, als wir jung waren, als wir Teenager waren, haben wir auch passiv das konsumiert, was im Fernseher lief.
Ja, das war was anderes noch. Das war wirklich so dieses lineare Schauen.
Also das lineare Schauen, genau. Ja, aber es wurde uns nicht suggeriert, dass wir alles haben. Jetzt wird uns ja suggeriert, wir brauchen das andere nicht mehr. Ja. Wir haben ja alles online und das ist halt nicht so.
Ja, es wird ja suggeriert, genau, du hast die Riesenauswahl, du kannst dir eigentlich alles anschauen, aber das ist nicht so. Du hast nur eine ganz kleine Auswahl eigentlich und der Großteil der Filme ist nirgendwo verfügbar. Und das finde ich so schade eigentlich. Es ist ja auch kaum möglich. Es gibt so viele Filme. Das ist ja nicht so möglich wie bei Musik. Bei Musik ist es ja, also da hast du ja viel mehr Auswahl eigentlich. Also da gibt es selten mal Alben, die ich nicht finde. Außer jetzt sind sehr unbekannte Interpreten. Aber ansonsten finde ich fast alles. Aber bei Filmen ist es ja wirklich so, da findest du ja sogar bekannte Filme nicht. Also letztens habe ich True Romance gesucht, ne? Und den habe ich nicht gefunden, obwohl der eigentlich relativ bekannt ist.
Ne? Ja, natürlich. Das ist, das war. Also es ist auf jeden Fall, es ist ja genau das, bei Musik ist es nicht so, da ist irgendwie alles da und also gerade auch, um noch mal ganz kurz zu dem Thema was zu sagen, bei so Netflix und auch bei Amazon Prime oder wie sie alle heißen, du merkst ja auch so ein bisschen, man kriegt ja so eine auf sich zugeschnittene Ansicht, ne? So deine Suchbegriffe entscheiden darüber, was du vielleicht gerne sehen würdest und dann sind aber Filme in diesen Spalten oft mehrfach drin, ne?
Ja.
Gerade sind sie bei beliebt und sie sind auch bei neu und sie sind auch bei deinen Empfehlungen. Und dann gibt es den Film mal auf Deutsch und mal heißt er Fear and Loving in Las Vegas und dann der Reihe darunter ist er Angst und Schrecken in Las Vegas. Also es ist derselbe Film, aber man hat den Eindruck, dass man eine riesen Auswahl hat aber vielleicht, also ich würde gerne mal wirklich wissen, wie viele Filme die wirklich drin haben, weil es ist wahrscheinlich viel weniger, als wir jetzt denken.
Halt. Das kannst du auch bei Netflix gar nicht sehen, ne? Oder bei Amazon Prime. Du hast keine Auswahl, alle nicht. Filme. Das kannst du dir das gar nicht anzeigen nicht. Lassen, ja. Das ist echt scheiße.
Ja, wahrscheinlich sind es am Ende 20. Nein, es sind schon mit Sicherheit, im dreistelligen Bereich wird es mit Sicherheit sein. Aber ich habe kein Gefühl dafür, wie viel es ist.
Hm? Die Ansichten bei Streamingdiensten, die nerven mich eh so richtig. Die fucken mich richtig ab. So. Also, weil ich dann, ich will halt so eine komplette Liste einfach haben. So, ne? Ich will eigentlich einfach nur so alles durchgehen, was es so gibt. Aber das gibt's ja nicht. Dann steht da so da, hast du Lust auf spannende Filme? Oder irgendwie, die haben dann immer so komische Bezeichnungen bei Netflix. So.
Ja, ja.
Oh, also diese Bezeichnungen machen mich auch so wütend, wo ich mir immer denke, was für eine Scheiße.
Ich habe gerade mal bei mir durchgeguckt. Ich habe Horror, angsteinflößende Filme, gruselige Filme. Also, ja, was denn?
Das ist auch immer so lächerlich,
Oh. Ja, ja. Und wie gesagt, dass sie manchmal auch die Filme dadurch mehr suggerieren, indem sie sagen, es ist hier Good Will Hunting und Der gute Will.
Ja.
Oder so, ja, so ganz komische deutsche Titel, die man Angst und Schrecken in Las Vegas.
Ja, bei welchem Film waren das auch?
Toy Story wolltest du noch.
Nee, ja, ach stimmt, ja, das war auch
From
so ein Aufreger.
War auch,
ja. Aber ich glaube ja, auch der gute Will Hunting stand auch mal da und ich dachte mir auch so,
ja genau.
Was für eine was
ist das Trainspotting
denn?
Hatte auch so
einen
komischen
stimmt, wie hieß, es gibt so einen Untertitel von Trainspotting irgendwie.
Neue Helden.
Und da stand einfach bei im Titel so Neue Helden und ich dachte mir, hey, was ist denn das für ein Film? Und dann sah ich dann, das ist doch Trainspotting. Warum nennen die den denn Neue Helden? Keiner nennt den Film Neue Helden.
Weil sie dir damit suggerieren, es ist wieder ein Film mehr drin.
Ja, das ist so scheiße, ey. Oh,
ja.
Ja,
und dann guckst du ihn doch, weil du sagst, ist ein geiler Film, warum ich nicht gucken?
Oh Mann. Ja, ich wollte ja hier, Christian hat ja gemeint, ich hatte hier noch einen weiteren Aufreger. Und das ist mir jetzt bei Toy Story ist mir das aufgefallen. Der heißt ja, also im international heißt der Toy Story 4, ne? Weil das ist ja auch logisch, Toy Story hieß, also damals Toy Story, ne? Und dann Toy Story 2 und dann Toy Story 3. Logisch ist natürlich, dass es dann Toy Story 4 heißt. Aber das neue, der neue Toy Story heißt in Deutschland Toy Story, also Toy Story und dann Alles hört auf kein Kommando.
So furchtbar, oder?
Also hallo?
Ich stell mir vor, dass da so eine Gruppe Redakteure sitzt und sagen, hey, wir machen das richtig scheiße, die werden eh reingehen.
Ja,
aber wer sagt denn das alles auch so am Kino so, ey, ich möchte gerne mal einmal in Toy Story, alles hört auf kein Kommando.
Ja, bitte, kann ich den guten Will Hunting sehen?
Ja. Wer sagt denn das, bitteschön? Also, das vereinfacht es doch auch gar nicht. Also ich kann es ja verstehen, wenn das irgendwie den Titel einfach, ich kann es ja verstehen, wenn das irgendwie so ein, letztes Jahr hätte ich das verstanden bei Hereditary, also weil irgendwie das niemand großartig aussprechen konnte und nicht wusste, was das übersetzt heißt. Da hätte ich es ja verstanden, aber der blieb im Original so stehen, ne? Weil vielleicht die wussten, okay, dass die Zielgruppe wird das schon irgendwie verstehen. Ne? Okay, bei Toy Story kann ich ja verstehen, dass sie das dann irgendwie versuchen, einfacher zu machen, aber Toy Story 4, einfacher geht's ja nicht mehr. jedes Kind weiß ja dann, dass es dann der vierte Teil ist, ne, von der Serie.
Ja, geil ist das ja, wenn englische Titel auch im Deutschen englische Titel bekommen, aber
ja,
andere.
Aber andere, das ist genauso schwachsinnig.
Was war 69
Taken
Hours?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Genau.
Ja.
Entführt heißt also Taken und auf Deutsch 69 Hours.
Warum? Ja, es ist wirklich so.
Also das ist Liam Neeson, haben Sie ganz kurz Zeit für mich, Mr. Liam Neeson?
Ich glaube, das ist sogar so bei 96 Hours, dass der 96 Hours und dann Untertitel Taken oder so heißt.
Ja, der zweite oder dritte, ich glaube, der zweite Teil heißt dann unterstrichen Taken. Ja, es ist, es ist, also an englische Titel mit englischen Titeln zu übersetzen, das ist, es ist unglaublich eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schon.
Also der Toy Story, das ist hart.
Ja, das ist wirklich hart, ich verstehe es.
Vielleicht
nicht.
Aber, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Ablehnung dagegen, dass man auch nicht so gerne mit Zahlen so in Filmen so, ich gucke halt Teil 5, ich gucke halt Teil 6. Ich glaube, das ist so bei vielen so, das ist wie so eine Serie halt gucken.
Wie,
ne?
Mission Impossible
da,
hat ja irgendwann auch
da geht
auch
man nicht ins Kino für. Ja,
ja.
Wo, das ist bei Star Trek auch, man hörst halt mit den Zahlen und hast dann so einen zweiten Titel und sagst dann nicht mehr Teil 23, ne? Khans Rache 2, ne? Sondern, ja.
Obwohl man muss ja sagen, Final Fantasy zum Beispiel ist stolz darauf, diese Zahl zu nennen. Also die haben ja immer mit Zahlen gehabt. Sogar dann 13.2 oder so oder 13.3 gebracht.
Ja, aber es sind halt auch, es ist halt so Marketing. Egal welche Firma das dann wahrscheinlich gerade macht, je nachdem, das kommt nicht gut an und so, naja, ich weiß nicht.
Da regt mich ja die Frage schon auf. Was heißt denn Sie als Frau?
Gregor, du hattest noch ein paar Sachen, über die du dich aufregen möchtest, oder?
Ja, ich hatte mir noch ein paar, also auf jeden Fall über mich.
Ja.
Und zwar über mich, weil ich seit gefühlt 20 Jahren immer wieder Anläufe in Fitnessstudios nehme.
Ach, ich weiß,
was dann
was
zu teilweise jahrelangen Mitgliedschaften, wo ich mich eher als, sagen wir, Förderer sehe. Nämlich, denn ich verbrauche wenig Material und Luft, aber dafür gebe ich Geld, um den sportlichen Erfolg anderer zu verändern. So rede ich mir das ein, dass so ein Flügel nach mir benannt wurde. Ne? Ja, der Gregor, die Gregor-Hantel. Nein, also ich habe halt auch schon, im Moment habe ich es auch gerade wieder, dass ich so mit Fitnessstudio gestartet bin, aber ich habe es zigmal gemacht in verschiedensten Fitnessstudios in den letzten 20 Jahren, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber es führte immer zu einer teilweise jahrelangen Mitgliedschaft, obwohl ich gerade bei den letzten Fitnessstudios auch monatlich hätte kündigen können. Aber nein, ich habe gedacht, nee, lass mal laufen, da gehst du wieder hin. Ja,
genau. Man verliert ja die Hoffnung trotzdem irgendwie nicht, ne? Weil das ist ja auch ein Eingestehen von Schwäche. Dass man,
dadurch haben sie einen.
Ja, ja.
Nein, und ich musste auch eigentlich da, also jetzt bin ich, aber ich hatte auch die letzten 2-3 Jahre, wo ich da nicht hingegangen bin, da hätte ich halt auch sagen können, ey, komm, ne, das ist echt ein paar hundert Euro, was mich das im Jahr gekostet hat, ohne dass ich es wirklich genutzt habe. Und trotzdem ist das mir immer, immer wieder passiert.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ich hoffe nicht, ich bin alleine damit. Ich glaube aber nicht, weil die haben mir immer schon, also letztens hatte ich mich mit jemandem unterhalten von einem Fitnessstudio, die haben gesagt, die haben 40% inaktive Mitglieder.
Wow.
Ich nenne, und das wäre wohl ein Standard.
Ja.
Und die sagen, wenn alle mal hier wären, hätten wir ein Problem.
Also mir ist das auch schon mehrmals passiert tatsächlich. Und beim letzten Mal kann ich aber ganz klar ausmachen, warum das so war. Und zwar, ich hatte einen Trainingsplan, habe da so mein Zirkeltraining gemacht, ne, du weißt schon, hier an den Geräten und ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Cardio hinterher und so bla bla. Und das hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht und das habe ich auch regelmäßig durchgezogen. Und dann meinte mein Trainer dann aber irgendwann so, ja, nee, also ich weiß ja, du hast nicht so viel Zeit, wir stellen das jetzt mal ein bisschen um, wir machen das Training jetzt ein bisschen knackiger, ein bisschen effektiver und einfach zeitsparender. Ich dachte so, okay, weniger Zeit ist gut, dann muss ich mich nicht so lange anstrengen. Okay, dann haben wir das einmal durchgezogen, ne? Und das war so unfassbar hart, ne? Also auch überhaupt nicht mehr an Geräten, alles nur Eigengewichtstraining und so und ganz viel mit Kettlebells und auf irgendwelche Stepper drauf und keine Ahnung, es war super anstrengend, also super anstrengend für mich, obwohl ich halt davor irgendwie schon ein Dreivierteljahr lang oder so Krafttraining gemacht habe. Auf jeden Fall, ich war nach diesem, es hat wirklich nur 20 Minuten gedauert, ne? Aber ich war so fertig, meine Muskeln waren so überanstrengt, dass ich nicht mehr normal die Treppe runtergehen konnte. Also meine Knie waren total Pudding. Es war richtig, richtig schlimm. Ich hatte danach den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. Und da dachte ich, scheiße, das tust du dir nicht nochmal an. Und dann bin ich nicht mehr gegangen. Also das fand ich so schlimm. Ich bin dann ab und zu noch ein paar Mal zum Yoga gegangen. So, aber ich dachte auch so, ja geil, jetzt gehst du einmal zum Yoga die Woche, dafür gibst du dir 30 Euro im Monat aus. Das ist halt auch irgendwie nicht verhältnismäßig. Vielleicht,
das ist aber auch ein Trick gewesen, um einfach das Feld ein bisschen zu räumen. Ne? Ja. Also, wieder 10 weniger. Du, für dich habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ich kenne das ja auch. Bei mir sagen sie dann, Mensch Gregor, du hast ja so eine Birnenform. Ne? Dann komm mal hier, wir hängen dich mal in die Seile und dann gucken wir mal, wie du runterkommst. Nein, und es ist aber, ja, aber es ist wahrscheinlich wirklich das Eingeständnis von Versagen, ne, dass man findet ja so viele Ausreden.
Ja, ja, ja.
Ne, ich kann heute nicht, heute bin ich müde, morgen muss ich früh raus und heute ist schon Mittwoch. Ne, und eigentlich ab Donnerstag wollte ich für die Woche nichts Neues mehr anfangen und Freitag ist ja eigentlich schon Wochenende.
Ja, ja.
Ne, also nächste Woche geht, ihr wisst ja, wann die meisten Diäten beginnen, an welchem Wochentag, ne?
Natürlich montags, wann sonst?
Morgen.
Ja, okay.
Morgen.
Also meine Steigerung ist ja Montag. Also morgen ist sowieso schon, also wenn jetzt morgen Samstag ist, dann fange ich Samstag nicht an, das fange ich Montag an. Also.
Ja, ist halt der generell, der Tag einfach so, morgen. Ja. Es ist einfach der, ne?
Ja, ja.
Und das ist, und dann das ist, wenn du mal die Energie für die Ausreden für was anderes verwendet hättest, habe ich mir schon so. Aber das Komische ist halt, dass ich das wirklich immer dann lange habe laufen lassen und es mir auch immer wieder eingeredet habe und gesagt habe, Mensch, Ich bin mal zum Fitnessstudio, wo ich mir gesagt habe, jetzt geht's wieder los. Jetzt bist du dabei, du hast gerade Rocky 1 bis 4 hintereinander geguckt, du fängst an. Und ich fahre mit dem Auto zum Fitnessstudio, sehe, der Parkplatz ist voll und fahre dran vorbei. Und denke mir, ja, mal vielleicht zu einer Randzeit.
Aber du bist jetzt gerade auch wieder angemeldet?
Ja, 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 ich bin ja immer noch,
okay.
Aber jetzt gehe ich aber wirklich wieder hin. Jetzt aber wirklich.
Ne? Was eigentlich?
Jetzt habe ich ja.
Das ist eigentlich ganz clever so von diesen Fitnessstudios, dass die da dieses Abo-System haben.
Also, ja,
dass
voll.
Du ja immer monatlich was bezahlen musst. Und auch, wie sieht das aus mit den Kündigungsfristen?
Also bei dem, wo ich jetzt bin, könnte ich monatlich aufhören.
Okay.
Ja, das ist aber eigentlich schon die Ausnahme. Also meistens hast du ein Jahr.
Ja, weil ich das auch von vielen schon gehört habe, dass die ein Jahr so, ne, und dass die dann auch mal gesagt haben, naja, ich gehe zwar nicht mehr hin, aber ich müsste dann auch noch kündigen und das dauert
ja,
so lange.
Ja, und das kostet auch Geld.
Ja,
und
genau.
Außerdem sind die, bei denen du kündigst, sehr stark und du weißt ja nicht, was.
Ja, und deswegen ist es ja gar nicht mal so schlecht. Dadurch, die wissen ja Bescheid, du hast ja gesagt, ne, die wissen Bescheid, hier 40% gehen nicht hin und so. Und das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die machen Geld mit Leuten, die eh nicht kommen. Also,
ja.
Ja, gut, das halt, man ist da nicht alleine in seinem Versagen. Ja. Ne? Also wenn wir alle 40% uns woanders treffen würden, zum Yoga draußen. Ja, aber es ist, ich kann mir das da wirklich vorstellen, dass es so ist. Ne? Es ist auch, du siehst ja da die Verläufe. Ne? Zu Beginn des Jahres Januar ist erstmal voll für 2 Monate. Ne? Dann flacht es ab, bis es dann im Sommer seinen Tiefpunkt erreicht hat. Ne? Und dann geht es zum Herbst wieder los. Ne? Man will ja im nächsten Sommer. Ne? Und ja, es ist blöd, dass man es weiß, aber trotzdem so macht. Aber diesmal ändere ich es. Diesmal, jetzt habe ich es hier gesagt. Jetzt nagelt mich drauf fest.
Mhm. Jetzt hast du auch den sozialen Druck. Wir fragen
nach. In einem Jahr bin ich, würde ich Rocky besiegen. Jetzt. Er ist 74, besten, ich müsste ihn schaffen.
Erstell am besten Instagram-Profil.
Ja.
Damit du dann tolle Kommentare bekommst.
Hört auf, mich auszubuhen.
Okay, dann kommen wir zu meinem nächsten Thema.
Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck!
Was mich ja aufregt, dass wir immer noch keine neuen Trainer haben, ne?
Ja, ich werde mich drum kümmern.
Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Naja, also mein
Aufregung. Am Montag, ne?
Morgen.
Mein Aufreger des Tages ist das Parteiprogramm der AfD zur Wahl in Sachsen.
Oh, da krieg ich schon Wut, ey.
Es gärt schon in mir.
Ich habe mir das heute nicht komplett durchgelesen. Ich habe mir die Teile durchgelesen, die mir besonders viel bedeuten, sage ich mal. Deswegen ist das, was ich euch jetzt hier präsentieren werde auch nur eine Auswahl. Das heißt nicht, dass das, was ich jetzt nicht erwähne, dass ich das gut finde oder so. Ne? Ich habe einfach so die für mich größten Klopper rausgesucht. Ja. Und das ganze Thema Geflüchtete und so, das nimmt wirklich viel Platz ein bei denen.
Ja, habe ich nicht anders erwartet.
Aber da dachte ich mir, okay, da ist schon so viel dazu gesagt worden und man weiß, wie die dazu stehen. Das klammere ich jetzt mal aus. Ich habe jetzt hier ein paar andere Themen mal rausgegriffen. Und ich lese euch einfach mal so ein bisschen was dazu vor und ja, ihr könnt euch einfach mal eure Gedanken machen. Also ich finde, man sollte auch, also man kann im Grunde dieses Wahlprogramm auch als ein literarisches Werk betrachten, weil manche Formulierungen sind wirklich sehr bemerkenswert, will ich mal sagen, ja.
Ja, weil die immer so ein bisschen umherschiffen müssen, so was.
Nee, damit das eben nicht so ersichtlich wird. Die schiffen nicht umher, die nutzen wirklich eindeutige Sachen, die eine sehr starke Annotation auch haben, finde ich.
Na da, okay.
Okay, also im Kapitel 4 geht es um Familienpolitik, ja. Oh. Und 4.1, die Überschrift lautet: Stabile Familien mit Kindern sind unsere Zukunft. So, die Alternative für Deutschland leugnet den menschengemachten demografischen Wandel nicht, der langfristig den Erhalt unseres Gemeinwesens bedroht. Wir beschränken uns aber nicht darauf, nur seine Folgen zu beklagen, sondern wollen seine Ursachen bekämpfen, vor allem den ideologiegetriebenen Wertewandel und die strukturelle Benachteiligung von Familien in unserer Gesellschaft.
Natürlich.
So, jetzt kommt ein wirklich schöner Teil. Die meisten Familien in Sachsen leben ein traditionelles Familienmodell, eine verbindliche, dauerhafte Partnerschaft von Mann und Frau, die darauf angelegt ist, für das geborgene Aufwachsen eigener oder angenommener Kinder ein Schutzraum zu sein. Dieses Familienmodell, zu dem auch Trennungsfamilien gehören, bildet weit über 90% aller Familien ab und steht, aufgepasst, als Keimzelle der Gesellschaft und Grundlage unseres Staates zu Recht unter dem besonderen und unwandelbaren Schutz unserer Verfassung. Es bringt als einziges Familienmodell die künftigen Leistungsträger und Fachkräfte hervor, ohne die Deutschland keine wirtschaftliche Überlebensperspektive
Natürlich.
Also Keimzelle
der Gesellschaft. Ich bin da schon mal
von
ausgenommen. Ich bin da schon mal von ausgenommen, weil ich nicht aus einer traditionellen Familie komme. Ich bin alleinerziehend aufgewachsen, also da bin ich schon mal raus.
Ja, ich auch.
Stimmt,
ich auch. Also was Familie ist, entscheidet immer noch der Wu-Tang-Clan, oder? Also, jetzt mal ehrlich, also, es ist so furchtbar, oder?
Ja. Es ist so unfassbar gestrig. Ich meine, haben die sich noch nie damit auseinandergesetzt? Doch, natürlich haben die sich damit auseinandergesetzt, dass auch homosexuelle Paare Kinder aufziehen können und auch Kinder gebären können. Aber das wollen sie ja nicht wahrhaben und auch verhindern. Ja. Aber mal ehrlich, also, das regt mich so unfassbar auf.
Ja.
Ich finde es einfach auch wirklich erschreckend, dass wir heute jetzt in den paar Jahren, in den letzten Jahren wieder an diese Stellen gekommen sind. Muss man tatsächlich sie haben die Grenzen des Sagbaren hinausgeschoben, wie es so schön heißt, dass es tatsächlich passiert. Muss man leider zugestehen. Also, es ist echt, also.
Ich habe kürzlich hier eine Diskussionsrunde geguckt über die Ehe für alle. Ne? Das kam vor Einführung der Ehe für alle, also die Ausstrahlung, aber kann man ja auf YouTube alles noch nachgucken. Und da war eine Frau, aus einer, ja, aus einer freikirchlichen Gemeinde auch dort, die meinte, also die argumentieren ja auch alle immer gleich,
ja,
ne?
Ja.
Also die fingen dann so an, so, ja, also das weiß man ja aus Studien, dass die Kinder aus solchen Familien auch wirklich viel leiden und so, man muss die vor dem Leid bewahren, irgendwie.
Welche Studien? Ich würde die gerne mal sehen.
Ja, ganz genau, ja.
Und da war eine Diskutantin mit dabei, die meinte, nee, also die Studien, die sagen was ganz was anderes, ja. Also die Kinder aus Regenbogenfamilien, die wachsen genauso glücklich und in genauso liebevoller Umgebung, ja, auf, wie die Kinder aus traditionellen Familien. Und also,
also erfahrungsgemäß, ne, muss ich auch sagen, ich kenne so viele, die in einer traditionellen Familie groß geworden sind, wo der Vater zum Beispiel, ne, die geschlagen hat oder auch die Mutter, je nachdem. Und dass der Vater zum Beispiel Alkoholprobleme hat oder sonst irgendwas.
Ja, natürlich.
Und also ich kenne viele, die nicht so damit zufrieden waren, nicht so behütet aufgewachsen sind, wie die AfD sich das gerne so schön, ja, malt.
Wie kann man, jetzt mal ganz ehrlich, wie kann man denn etwas dagegen haben, dass einfach der mit dem glücklich wird, ja, den, ja, er lieb hat? Also, ja, darum geht's doch nur.
Ja, ja.
Lass doch jeden einfach mit der Person glücklich werden, mit die er lieb hat.
Und
also jetzt mal ganz banal, oder? Jetzt,
ja,
mal ehrlich. Also, ja.
Und das ist ja auch so, Kindern ist es doch eh egal. Also ja, wen sie als Eltern haben oder als Bezugsperson. Hauptsache, die wachsen irgendwie geborgen auf und mit Liebe halt. Ne? Also
es vor
ist
allem
doch völlig egal.
Aus den offensichtlichen Gründen kannst du ja als homosexuelles Paar nicht einfach so ein Kind zeugen. So. Und deswegen, weil es da einfach gewisse Hürden gibt, ist es halt so, dass die Kinder, die dann gezeugt werden, halt Kinder der Liebe sind. Weil die Leute setzen sich dafür ein, dass die verdammt nochmal ein Kind bekommen können.
Ja.
Das sind halt keine Kinder, die so aus einfach so passieren.
Ja.
Ne?
Also, ja, genau. Wie viele haben schon gesagt bekommen, du warst ein Unfall oder so.
Mhm. Ja.
Und das ist, jetzt mal ehrlich, oder fremdgegangen oder sonst irgendwas. Aus, irgendwie obskur. Und dein Vater, ich habe ihn nur über das Kochen kennengelernt.
Ja.
Und ganz ehrlich, und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist ja wohl ein ganz großer Beweis davon, dass es ein Kind der Liebe ist. Weil, ich meine, was haben die dafür machen müssen halt? Ne?
Mhm.
Also es ist, aber das Allerschlimmste ist, es reicht für 20%, oder?
Ja.
Also sind doch die Prognosen in der, oder?
Naja, sogar noch höher in manchen. Also in Brandenburg sogar 25% habe ich gesehen. Das ist schon sehr erschreckend. Und
deshalb haben die kein Netz,
ja,
weißt du?
Ja, ja. Daran liegt es wohl. Oder, naja, das liegt einfach daran, dass sie kein Netz haben, dass die dann alles glauben, was irgendwie die AfD sagt. Die können es ja nicht nachprüfen. Was mich halt wundert, die AfD kann mit irgendeiner Scheiße kommen. Die können machen, was sie wollen. Die kriegen gefühlt immer mehr Stimmen. Ich verstehe es halt nicht.
Wie sagt ein Freund von mir, die kann seelenloser Stahlbolzen antreten für die und die würden gewinnen. Also die würden Stimmen damit machen. Ja, und zwar immer mit dem Argument, wir wollen denen da oben es was zeigen, so Denkzettelwahl. Und das hat man auch mal vor Jahrzehnten gedacht, mit denen zeigen wir es da oben.
Ja,
ne?
Genau so. Und dann wiederholt sich's wieder. Und dann ist die AfD die Erste, die dann alles verbietet. Und,
Ja.
So, gehen wir mal weiter, ja.
Naja.
Im Kapitel Familie geht's weiter mit 4.3, Toleranz statt Akzeptanz.
Ach komm,
anderer
Lebensmodelle. Nee, wenn ich das schon höre.
Julius, lass dir das auf der Zunge zergehen hier. Abweichende Lebensmodelle, abweichende Lebensmodelle, ja, könnte ich mir auch drüber aufregen, sollten nicht mehr Raum einnehmen, als sie im Alltagsleben haben. Toleranz ist geboten, aber kein Kind soll zur Akzeptanz gedrängt werden. Die Hoheit über die Bewertung und Einordnung von Lebensmodellen und Formen der Sexualität ist mit Artikel 22 der sächsischen Verfassung bei den Eltern zu belassen, bis die Kinder eigenes Interesse an diesen Themen entwickeln. Mit anderen Worten, die Kinder sollen nicht aufgeklärt werden über alternative Lebensmodelle.
18 oder was? Oder?
Wenn sie eigenes Interesse an den Themen entwickeln.
Ach so, dann erst so im Jugendalter, wenn es dann eh
wir
zu
geben
spät
ihnen,
ist.
Wenn sie nicht, wir geben ihnen, wenn sie nicht mal reden können, einen Namen, den sie für den Rest ihres Lebens tragen müssen, aber und entscheiden, welche Religion sie haben.
Ja, oder
wollen.
Religionsunterricht.
Ja,
ne?
Das wird, du bist katholisch, du bist evangelisch und du kannst dazu dich nicht äußern, ne? Nicht mal wirklich. Und das kriegst du aber erst mit 18 gesagt. Da
müsste auch Taufe verboten werden, weil so viele Kinder werden.
Aber was ist denn, da entscheidet doch auch über mich, jemand über mich in einer Situation, wo ich ja nun mal überhaupt nichts dazu machen kann.
Ihr seid gerade beim Thema Indoktrination, das ist ein gutes Stichwort, weil damit geht es auch so ein bisschen weiter. Im Kapitel 5.1 Schule. So, da geht es ein bisschen um die Inhalte, die in der Schule vermittelt werden sollten. 517, Heimatliebe vermitteln.
Oh nee, bitte.
Ziel der schulischen Bildung, ich betone nochmal, Ziel der schulischen Bildung, das heißt im Gesamt betrachtet, ist es, ein positives Bild von Sachsen und Deutschland, seiner Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu vermitteln. Licht wie auch Schattenseiten sollen dabei behandelt werden. Der Fokus.
Schattenseiten wollen sie doch gar nicht.
Der Fokus, ne? Liegt aber auf der positiven Identifikation mit unserem Land.
Ja, klar.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Diesen Vogelschiss am besten ausblenden.
Ja. So, das habt ihr jetzt im Kopf, ja? Und jetzt kontrastiere ich das jetzt mit Punkt 518, der da lautet, keine ideologische Beeinflussung an Schulen. Das Klassenzimmer darf kein Ort der politischen Indoktrination sein.
Natürlich, und das sagt die AfD, ja.
Unter dem Deckmantel des Antirassismus führt jedoch seit Jahren der Verein Schule ohne Rassismus, dem sich in Sachsen 91 Schulen angeschlossen haben, einen Kampf gegen die AfD und ihre politischen Positionen. Vereinen, die Schüler ideologisch zu indoktrinieren versuchen, muss der Zugang zur Schule verwehrt werden. Sie dürfen keine Steuermittel erhalten. Der Sachkundenunterricht soll wieder Heimatkunde heißen.
Oh Mann, ey. Also sehen die sich ja eigentlich selbst als Rassisten, oder? Wegen Antirassismus und...
Naja, die sagen, dieser Verein Schule ohne Rassismus hat nur den Deckmantel des Antirassismus. Ist aber eigentlich eine ideologische Indoktrination.
Oh Mann, was haben die gegen irgendwelche Projekte, die sich gegen Rassismus da...
ja, Julius, was haben die wohl dagegen?
Ja, natürlich, das war jetzt eine rhetorische Frage. Aber ich weiß natürlich, das sind die reinsten Rassisten, Mann. Aber... Ah, Mann, das regt mich so auf.
So, jetzt haben wir also hier die politische Indoktrination, die AfD natürlich nicht haben will, in keiner Art und Weise.
Aber selber wollen sie es natürlich auch nicht machen, ne? Nee.
Und jetzt kommen wir zu was anderem, was die AfD auf jeden Fall nicht haben will, nämlich Frühsexualisierung.
Oh, ja, das
dieses
ganz
Wort
schlimm.
Allein schon, ne? So, ja. 519, traditionelle Familienwerte statt Frühsexualisierung. Die Sexualpädagogik der Vielfalt, in Anführungsstrichen natürlich, stellt einen unzulässigen Eingriff in die natürliche Entwicklung unserer Kinder dar. Dadurch werden diese in Bezug auf ihre sexuelle Identität verunsichert. Die AfD lehnt alle Versuche ab, das traditionelle Familienbild zu beseitigen. Das ideologische Experiment der Frühsexualisierung ist zu beenden. Ich frage mich bitte, was meinen die? Was ist denn das ideologische Experiment der Frühsexualisierung? Was ist das?
Na, was die Grünen da irgendwie versuchen zu machen.
Das mit dem Aufklärungskoffer oder was?
Ja, ja. Und was da so manche von sich geben, die haben ja irgendwie gehört in Baden-Württemberg oder so, dass die an Schulen lernen, wie man Bordelle eröffnet.
Da frage ich mich, welcher aufgeklärte, erwachsene, vernünftige Mensch glaubt das? Wirklich.
Ich kenne da einen.
aufgeklärt.
Ja. Das sind die Momente, wo man sagt, da ist es wirklich schade, dass niemand Wahlprogramme liest, oder?
Ja.
Also normalerweise halt. Ne?
Ja. Ich nehme wirklich mal an, also der Großteil der AfD-Wähler hat das nicht gelesen. Das ist denen auch egal.
Das ist wahrscheinlich das Problem, ja. Da könnte auch stehen, bla bla bla, Merkel raus, bla bla bla.
Genau.
Ja.
Ja, oder einfach nur Ausländer raus, das würde den reichen. Ja, so.
Ja, geil.
Genau,
ja,
das wollen wir. Mal den richtig uns zeigen, so. Oh.
Also, uns geht es nachweislich besser, wenn es anderen schlechter geht. Ja. Das habe ich herausgefunden.
Eine gewisse Person, die lebt auf dem Dorf, und da habe ich auch mal gehört, dass diese Person auch die AfD wählt, und aus dem Grund heraus, weil er was gegen diese ganzen Asylsuchenden hat und so weiter. Aber im Umkreis von bestimmt 50 Kilometern gibt es bestimmt keinen einzigen Flüchtling.
Ja.
Das ist vielleicht das Problem,
das, was man nicht kennt halt, ne? Davor hat man Angst.
Das ist so schlimm.
Es ist aber auch echt schwierig, damit umzugehen irgendwie, oder? Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist oft Reden mit so gegen Windmühlen.
Da wird
mit Ängsten gespielt, die auch sehr billig sind und die sehr leicht die Leute zu triggern sind, und dann reicht denen das. Da kommst du hier mit Fakten.
Fakten bringen da im Grunde überhaupt nichts. Also was wirklich was bringt, was ja auch durch psychologische Studien nachgewiesen ist, ist einfach Kontakt. Die müssen in Kontakt kommen mit Leuten, die irgendwelche Ängste bei ihnen auslösen und merken, okay, das sind auch nur Menschen und die haben auch nur ihre Probleme, und das ist vielleicht legitim, dass die hier in unser Land rein wollen, weil in ihrem Heimatland halt Krieg ist und ja, keine Überlebensgrundlage mehr da ist.
Ja, das sagen ja auch die meisten, die irgendwie vorher bei der AfD waren oder irgendwie in der rechten Szene. Das sagen ja die meisten Aussteiger so, die haben irgendwann irgendwelche kennengelernt, ne? Ja. Oder Erfahrungen gemacht, die positiv waren in Verbindung mit Ausländern oder mit irgendwelchen anderen Gruppierungen, die sie fürchten und haben dann erkannt, dass es doch nicht so schlimm ist und dass sie auf einem völlig falschen Weg waren. Ja.
Ja, wenn du sie erstmal kennst, kannst du sie nicht einfach pauschal hassen. Ne?
Ja. Na, ihr kennt ja bestimmt den Film hier American History X, ne? Der zeigt ja, das klar, auch exemplarisch natürlich, so, dass dann derjenige hier, der Edward Norton, die Figur, der kommt ja dann auch in Knaster mit anderen in Kontakt, so mit Dunkelhäutigen und so. Mhm. Und lernt dann auch halt, ne, dass dieser Hass unbegründet ist. Und so ist es halt.
Aber es ist so krass, weil wir reden ja nicht über 2, 3, 4%. Das wäre krass. Ja. Aber wenn du sagst 25% in Teilen und so, ja, dann ist das mal eben ein Viertel der Bevölkerung.
Das ist sehr besorgniserregend, ja.
Also dieses Kapitel geht hier noch eine Weile weiter. Daran merkt man auch, dass das Thema Familie und so der AfD natürlich sehr, sehr am Herzen liegt. Es gibt hier noch ein Unterkapitel frühkindliche Erziehung und Bildung. Das will ich nur mal kurz ein bisschen paraphrasieren. Da geht es ein bisschen darum, dass die AfD klar machen möchte, warum es eine Bildungsmisere gibt in Deutschland. Und das Ganze beantworten sie mit einem einzigen Faktor, nämlich der verfehlten Erziehungs- und Bildungspolitik. Also das ist das Einzige, was schuld ist daran, dass die Kinder immer dümmer werden, laut der AfD.
Ja.
Um das mal überspitzt auszudrücken. Und das ist halt so eine übersimplifizierte Erklärung. Also die negieren oder die ignorieren komplett, dass es irgendwie sowas wie strukturelle Benachteiligung, strukturelle Armut gibt, dass es schlechtere Bildungsperspektiven gibt von beispielsweise Migrantenfamilien oder generell in sozial schwachen Milieus und so.
Ja, aber Christian, das ist doch alles viel zu kompliziert für die Zielgruppe.
Ja, die wollen halt wieder ihre super einfachen Ausreden und Erklärungen. Ja, das hat mich so aufgeregt.
Das überfordert doch einen typischen Bildleser und so, einen AfD wieder.
Ja,
also damit darfst du nicht kommen.
Ja. Keine einfache Lösung zu haben, ist keine Schande, hat schon Kettka gesungen. Ne?
Ja. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich habe auch nur noch zwei. Das nächste Thema ist Hochschule. Ja, auch ein Thema, was mich natürlich interessiert, was die AfD da so möchte. Die wollen relativ wenig, muss man sagen. Was sie aber tatsächlich möchten, wo ich überrascht war, ist, dass die Forschung stärken wollen. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Die haben
hier Mond, oder?
Also das hat mich wirklich gewundert, dass sie geschrieben haben, die Hochschulen, die Universitäten sollen mehr Haushaltsmittel erhalten. Das war wirklich vor ein paar Jahren noch nicht so. Das fand ich wirklich, das war ein Punkt, wo ich dachte, ja, kann ich mitgehen.
Aber der einzige Punkt irgendwie.
Jetzt wieder was anderes. 5-2-5. Kein Geld mehr für die Genderwissenschaft, keine Genderquoten. So, die AfD fordert, dass Sachsen keine Mittel mehr für die Genderwissenschaft. Ihr müsst euch vorstellen, natürlich überall Gänsefüßchen dran, ja?
Ja, natürlich.
Und keine Genderprofessuren mehr besetzt werden. Alle Fördermittel für die Genderwissenschaft sind zu streichen. Politisch korrekte Sprachvorgaben zur Durchsetzung der Gender-Ideologie lehnen wir ab. Jetzt kommt das Geilste. Gleichstellungsbeauftragte sind abzuschaffen.
Es ist echt. Es ist so,
krass,
so ein gedanklicher Bankrott, oder?
Absolut, ey.
Können die nicht einfach gleich sagen, so hinschreiben, wir wollen einfach wieder auf den Stand von 1950 oder so?
Ja.
Es war doch schön, als die ersten
Heinz-Erhardt-Filme liefen. Damals war alles toll.
Weißt du? Ja, noch bevor wir hier diese Farbe hatten, die da angeschaltet wurde. Es ist echt und es tut einem wirklich weh, ne?
Ja.
Also so körperlich halt, ne?
Ja.
Es ist.
Und jetzt habe ich noch den größten Klopper zum Schluss. Ihr fragt euch vielleicht, wann kommt sie denn endlich mit dem Thema Klimakrise?
Oh nein, nein, oh, das macht mich auch wieder so wütend.
Nach der nächsten Eiszeit.
Dieses Dokument, ja, das verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Das ist sehr, sehr lang. Und das Wort Klima kommt in diesem gesamten Dokument 4-mal vor. Im Abschnitt 10.1 Technologie. Und dort heißt es, haltet euch fest, die derzeitige Energiepolitik fußt auf der in keinem einzigen wissenschaftlichen Test oder Experiment bewiesenen Hypothese, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima messbar beeinflusst.
Was?
Jetzt kommt noch ein kleines Eingeständnis, ja. Selbst wenn man dieser Hypothese folgte, würde Deutschland bei kompletter CO2-Neutralität und bei Verwendung der Berechnungsmethoden des sogenannten Weltklimarates, ist auch geil, eine Temperatursteigerung nur um 0,00065 Grad Celsius, Sachsen dementsprechend noch weniger, verringern. Geil, oder?
Ja, das, nee, brauchen wir gar nicht, muss auch keiner versuchen.
Wo haben die das her? Also,
das ist, da sind keine Quellen angegeben. Also,
natürlich also, nicht.
Das hat bestimmt die Beatrice von Storch, die ist ja die Umweltbeauftragte, die hat das bestimmt sich selbst ausgerechnet.
Die hat das in der Tagebuch geschrieben.
Mit der falschen Formel.
Ich meine jetzt mal mit Dreisatz, weißt du? Mal
aus
ganz
dem Tafelwerk
ja
rausgesucht.
Ja, aber es ist ja eine sehr konkrete Zahl. Ja. Also, da müsste man doch meinen, dass da irgendeine also Quelle da wäre,
ja,
oder?
Würde ich doch mal machen, so.
Also generell, auch aber wenn in diesem ganzen Schriftstück, auch wenn irgendwo auf irgendwelche Studien verwiesen wird und so, da sind keine Quellen.
Ja, mit Quellen haben sie es ja eh nicht so, diese Leute.
Ja insofern, da es die menschengemachte Klimakrise ja nicht
auch
gibt.
Auch kein einziger Wissenschaftler, also wirklich, hallo?
Ja.
Also der Konsens der Wissenschaftler.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dadurch, dass sie davon ausgehen, hast du natürlich auch im gesamten Dokument keine einzige Maßnahme zur Bekämpfung der Erderwärmung. Ne? Weil,
nö, also Lösung ja bringen die ja eh nicht, die AfD. Ja.
Lösungsorientiertes Vorgehen, wo Sandwich, so weit ist es schon gekommen. Nee.
Also ganz im Gegenteil.
Hetzen.
Also
Hetzen ist doch die Lösung.
Ja, nee, die wollen auch Braunkohleausstieg verhindern und Windkrafträder reduzieren und so.
Ja, Hauptsache dann schön mehr. Wenn man das schon nicht verhindern kann, dann einfach noch mehr. Ist doch egal. Dann gehen wir doch mit wehenden Flaggen, gehen wir doch einfach unter. So.
Ja, da könnte auch drüber stehen, das ist im Prinzip das Problem der zukünftigen Generation.
Ist doch egal. Ja. Komm, die Beatrice von Storch hätte sich bestimmt auch gedacht, ich bin auch schon über 50 oder so. Wie alt ist die?
Ach, keine Ahnung.
Die sieht auf jeden Fall aus wie über 50. Und da denken sie, ach komm, ey, in 20, 30 Jahren gibt es mich doch eh nicht mehr. Und dann kann der Meeresspiegel ein bisschen weiter. Und Gauland ist ja eh egal, der ist doch eh schon über 80 oder so.
Ja. Es ist unfassbar. Ja, es ist wirklich unfassbar. Und das nach dem Ganzen, was wir so wissen. Ich meine, wir haben diese Erfahrung aus der Vergangenheit. Ne? Wir wissen alle, wohin das weiß jeder. Es kann keiner von uns mehr sagen, ich habe nichts gewusst. Ne? Wir haben diese Erfahrung, wir haben diese eigentlich das unfassbar, also das gesamte Wissen der Welt irgendwie verfügbar in der Tasche. Und wenn wir nicht Blade Runner auf dem kleinen Fernseher gucken, können wir wenigstens alles andere haben wir verfügbar. Und trotzdem passiert sowas. Und für 25%. Mhm. Ja. Es ist doch, vielleicht haben wir es nicht anders verdient. Also
manchmal denke ich das auch.
Ja.
Aber es ist halt einfach so schlimm, und wie die halt auch die AfD ständig versucht, das auch so zur Seite zu schieben, das, was in der Vergangenheit war. Die versuchen das ja mit allen Mitteln, so dieses, komm, das, was da hier 33 bis 45 war, komm, ey, das ist doch nix. Ne?
Wir haben die Autobahn.
Wir haben doch auch noch so schöne deutsche Geschichte, auch davor und danach. Das war doch alles so toll. Abgesehen von der DDR vielleicht, aber ansonsten war doch alles super rosig.
Ja, und dann hast du also Leute wie Björn Höcke, heißt er so? Ich verwechsel immer mit Bernd.
Ach so, egal, Bernd oder Björn.
Ich muss mir auch immer überlegen, was ist die größere Beleidigung? Ja. Ich glaube, Björn ist richtig, aber wie genial das geschafft wurde.
Ja,
dass jeder, ich finde das das ist doch einfach die perfekte Trollerei, oder?
Ja.
Dass man jedes Mal überlegt, heißt der nun Bernd oder heißt er Björn?
Also, wir wissen, um wen es sich handelt.
Ja,
ne? Der einfach so der absolute Obernazi ist.
Ja,
also,
sowas.
Nee. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema zum Aufregen für mehrere Jahrzehnte, glaube ich noch. Fürchte ich noch.
Ach ja, an den Podcast aus deinem Falle einer Machtübernahme, das hier bitte abnehmen.
Oh nein, bitte.
Ja, im Falle einer Machtübernahme, das hier bitte verschwinden lassen.
Ich hoffe wirklich nicht, dass es so weit kommt. Also,
nein. Dann sitzen wir auf den gepackten Koffern werden irgendwo Einlass, um darum bitten. Ja.
Ich vertraue immer noch so dieser Vernunft, so des Großteils von Deutschland, so dass die immer noch vernünftig genug sind. Dass es nicht so weit kommt. Aber wir haben es ja auch damals gesehen. Also da haben die auch gesagt, komm, lass sie doch. Ne? Und dann hat man sie gelassen. Ne?
Ja.
Ja, haben wir noch was Positives zum Schluss?
Was ist denn so positiv?
Ich hatte Geburtstag.
Yay, das ist positiv. Obwohl, ist das wirklich noch positiv, wenn du immer älter wirst?
Erfahrener, weiser.
34 ist noch kein Alter.
Ja.
Außerdem habe ich auch schon getwittert, wir haben ein Facial-Tracking-System bei uns an der Uni, ne? Das sozusagen live sowohl dein Geschlecht, dein Alter als auch deine Emotionen misst und dir anzeigt. Und da war ich immer so zwischen 23 und 27.
Wow. Hat sich sehr gut gehalten. Ja, bei mir wäre es bestimmt so, wenn ich mich rasieren würde, dann wäre ich dann bei 12. Mit Bart vielleicht so bei 30.
Mit viel Wohlwollen bei 30, eher bei 27, glaube ich.
Oh. Wenn ich mich rasiere, müsstet ihr mir das Bier kaufen.
Ja. Ja, haben wir noch was oder sind wir durch?
Gregor, hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich bin meine Punkte tatsächlich losgeworden.
Sehr gut. Hast du dich ordentlich abreagieren können?
Ja, durchaus. Es fing harmlos an mit der Amazon-Vorspulfunktion, aber jetzt am Ende bin ich dann doch ein bisschen gedownt.
Ja, okay, AfD kann einen echt nicht so
tatsächlich
bestimmen.
Ja.
Hast du noch einen Witz, Julius?
Oh, ich bin so schlecht im Witze erzählen. Gregor, kannst du irgendeinen Witz erzählen?
Nicht spontan. Also ich bin da gar nicht der Typ, der da irgendwie sofort einen parat hat.
Aber Julius, du hast doch bestimmt eine heiße Geschichte, oder?
Oh Mann, das ist so unwitzig.
Ich kenne Leute, die finden das witzig.
Okay, es war einmal ein Feuerzeug.
Wie die Geschichte weitergeht, werden wir nie erfahren.
Ja, keine Ahnung. Also, ja, Christian hat mich mal gefragt, ja, hast du irgendeine heiße Geschichte auf Lager? Ich so, ja, es war einmal ein Feuerzeug.
Ich wollte natürlich eigentlich was anderes. Aber.
Ja.
Ach, ja, schön. Cool, dann haben wir es für heute geschafft, haben wir uns ordentlich wieder aufgeregt, auch über ein paar ernsthafte Sachen. Da kann uns keiner vorwerfen, dass das hier unreflektiertes Rumranten wäre, glaube ich.
Ja.
Insofern, Gregor, schön, dass du da warst. Du kannst natürlich noch, du hast im Grunde schon erzählt, wo du alles dabei warst, aber wie kann man dich denn erreichen?
Also, besten auf Twitter, also Onkel8028, jetzt merke ich, habe auch eine Zahl im Namen, aber bei mir ist es nicht eine willkürliche 55309 Nummer. Und ja, am besten über Twitter, können wir ja vielleicht verlinken oder so.
Na klar, das machen wir.
Shownotes, wie man heute sagt.
Ja, schön, dass du da warst, es war sehr kurzweilig mit dir.
Ja, danke. Ich bedanke mich auch. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Oh. Na, das freut uns doch.
Sehr schön. Ja, dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als uns zu verabschieden. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.